Ich grüße euch ganz herzlich. Ich freue mich mal wieder hier unter euch zu sein, hier in Überlingen. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal vor Besuchern gepredigt in unserer Gemeinde am 6. Dezember. Seitdem haben wir keine Präsenzgottesdienste mehr. Und ich sage euch, es ist ein merkwürdig Ding. Das bleibt auch so. Also wenn man nur noch vor verhüllten Menschen predigt, das ist heute ja auch der Fall, das ist schon eine eigenartige Situation für einen Prediger, weil man sieht überhaupt nicht, wie sind die Reaktionen, was passiert im Raum. Ja? Man versucht das zu empfinden, aber es ist mit den Masken sicherlich nicht so ganz einfach. Aber seid herzlich gegrüßt heute Morgen. Ich freue mich, dass ihr da seid und wünsche euch, dass ihr auch Gewinn davon tragt, von dem, was wir heute Morgen hier andenken, aber auch durch die Lieder, die ihr so fantastisch ausgesucht habt. Vielen Dank dafür. Ich möchte euch heute einladen zu einem gedanklichen Spaziergang. Wir leben ja in einer Zeit und in einer gesellschaftlichen Entwicklung, die im Grunde genommen unmöglich ist. Wir haben das nie in der Menschheit zuvor in dem Maße so erlebt. Und nicht nur, dass das Virus jetzt sein Unwesen treibt, sondern mir fällt auf, dass gesellschaftlich enorm viel in Frage gestellt wird. Und das nicht nur von irgendwelchen Außenseitern, sondern auch von Innenseitern. Auch von Leuten, die in unseren Gemeinden sind. Wir haben alle möglichen Schattierungen von Meinungsbildungen in unseren Gemeinden. Und das ist ja auch gut so. Das wollen wir auch nicht verurteilen. Aber es ist nicht ganz leicht, denn viele fragen sich, was hat heute eigentlich wirklich noch Wert? Oder an was kann ich mich heute noch halten? Und eine der wesentlichen Themen, das ist mir aufgefallen, ist auch die Frage nach dem Sinn oder Unsinn von Gemeinde oder von Kirche. Wozu gibt es euch eigentlich noch? Gemeinde Friedrichshafen, Gemeinde Überlingen, Gemeinde Biberach, Bonn oder wo auch immer. Wozu gibt es uns als Gemeinde? Und es ist schon interessant, wir sind ja im Grunde genommen die einzige privilegierte Gruppe in der Gesellschaft, die sich noch treffen darf. Das muss ja eine besondere Bedeutung haben. Menschen verbinden offenbar mit Gemeinde etwas Wesentliches. Also wir sind systemrelevant, würde man heute sagen, als Gemeinde. Und ich glaube, wir sollten diese Chance auch nicht verspielen. Es ist wichtig, dass es uns gibt und dass wir auch unsere Stimme erheben und dass wir Gottesdienste feiern. In Friedrichshafen ist das seit einigen Wochen so, dass wir nur noch Livestream-Gottesdienste haben. Das heißt, die Übertragung am Sonntagmorgen läuft vor leerem Raum, aber es wird überall hin im Netz übertragen. Und wir wissen heute, dass wir Hörer in Amerika haben, wir haben Hörer in Hamburg, Leute, die wir gar nicht kennen und die uns aber Grüße schicken per Post und sich bedanken dafür, dass wir online gegangen sind. Und trotzdem ist Gemeinde ja nicht eine Institution, die auf alle Fragen eine Antwort hat. Im Gegenteil. Jesus hat einmal in einer seiner Endzeitpredigten gesagt, dass es eine Ratlosigkeit der Völker in dieser Welt gibt. Und ich glaube, da sind wir ganz nah dran. Viele fragen sich wirklich, wie soll das weitergehen? Und wie lange wird das noch sein? Und das geht auch so weit, dass öffentliche Personen oder auch öffentliche Werte in Frage gestellt werden. Neulich sah ich in einem Bericht über eine Demonstration, ich glaube, es war in Leipzig, ein Plakat, auf dem stand, das tödliche Virus heißt Angela, nicht Corona. Und ich dachte, Leute, jetzt geht ihr aber echt zu weit. Da brauchst du noch nicht mal CDU-Wähler zu sein. Aber eine Angela Merkel sozusagen die Infizierung öffentlich anzudichten, das ging mir dann doch ein wenig zu weit. Die Ratlosigkeit ist überall zu spüren. Und jetzt lesen wir, und das haben wir vorhin gelesen, in 1. Petrus 2, in den Versen 4 bis 10, von lebendigen Steinen. Und wir sollen zu dem lebendigen Stein kommen. Ich lese noch einmal Vers 4 und Vers 5 nach der Neuen Genfer. Da heißt es, kommt zu ihm, Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst auserwählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Dieser Text beginnt damit, dass hier steht, kommt zu ihm, zu einem lebendigen Stein. Also, was der Schreiber Petrus hier meint, ist, dass unser Glaube und unser Leben auf eine Person fokussiert sein soll. Und diese Person ist Jesus Christus und niemand anders. Und ich wünsche mir manchmal, auch in manchen Diskussionen, die wir natürlich auch in der Gemeinde erleben, auch wir haben einige Querdenker bei uns in der Gemeinde, mit denen man in der Diskussion im Gespräch sein muss. Es ist wichtig, dass die Mitte bleibt. Und dass wir uns nicht zerfranzen lassen. Und dass nicht sozusagen auch der Riss der politischen Bewertung durch unsere Gemeinden geht. Dass wir nicht zulassen, dass auf der einen Seite solche, auf der anderen Seite diese und so weiter stehen und plötzlich Mauern innerhalb der Gemeinde spürbar werden. Das darf nicht sein. Und es ist doch so schwer. Deswegen sagt Petrus, kommt zu ihm, zu dem lebendigen Stein, der Jesus Christus ist. Bevor wir uns mit der Frage beschäftigen, was die Gemeinde für dich ist, müssen wir im Grunde genommen fragen, was ist denn die Gemeinde eigentlich für Gott? Das Thema Gemeinde können wir nur dann wirklich sinnvoll ansprechen, wenn es uns darum geht, zu erfahren, wie Gott über Gemeinde denkt. Und an der Stelle eine Frage. Kennt ihr noch das Spiel, ich sehe was, was du nicht siehst? Ich kann mich an manche Kindergeburtstage erinnern, nicht nur von meinen Kindern, sondern auch von den eigenen, wenn wir um den Tisch saßen und irgendjemand schlug vor, das zu spielen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Jemand dachte sich irgendeinen Gegenstand im Raum aus und dann mussten die anderen durch Fragen erraten, welcher Gegenstand das ist. Ich sehe was, was du nicht siehst. Könnte es sein, dass das auf Gemeinde auch bezogen werden kann? Dass Gott sagt, ich sehe was, was du nicht siehst? Ich sehe etwas an Gemeinde, was ihr schon lange nicht mehr im Blick habt? Als Pastor reibt man sich ja manchmal an den eher negativen Beobachtungen innerhalb der Gemeinde auf. Also ich bin zum Beispiel jemand, meine Frau versucht mich dann immer wieder zu erden, ich bin immer jemand, der eigentlich nie zufrieden ist mit dem, was ist. Ja? Der immer gerne weiter möchte. Der nie sagen kann, oh, das ist jetzt aber wirklich ein Segen. Sondern ich bin dann schon wieder bei der Erwartung des Segens, der danach kommt. Und ich sage euch, das ist nicht immer einfach. Manchmal ist es gut, wenn man dann eine Frau hat, die sagt, schau mal auf das, was ist. Und mein Eindruck ist, dass Gott mit diesem Text aus dem Petrusbrief im Grunde genommen so etwas tut, dass er sagt, ich sehe was, was du nicht siehst, wenn es um Gemeinde geht, aber ich möchte, dass du auch diesen Blick gewinnst. Und jetzt redet er von einem lebendigen Stein und sagt, und lasst auch ihr euch auferbauen als lebendige Steine. Gott hat einen ganz anderen Blick auf Gemeinde oft, als wir das haben. Zu neutestamentlicher Zeit waren die örtlichen Gemeinden oft sehr, sehr klein. Sehr klein. Hausgemeinden vielleicht von 2, 3, 4 Familien. Kann es sein, dass Gott hinter dem, was er dort gesehen hat, viel, viel mehr gesehen hat, als das, was gesellschaftlich vielleicht wahrgenommen wurde? Und darum geht es heute Morgen. Ich glaube, dass er zutiefst die innere Bestimmung, die tieferen Zusammenhänge der Gemeinde sieht. Er sieht oft die unsichtbaren Entwicklungen, das, was an geistlicher Substanz, an Überzeugung unter uns lebt. Das ist das, was Gott sieht. Er spricht von lebendigen Steinen und wenn er lebendige Steine sagt, meint er damit eben einen Organismus von Menschen, die sich Jesus Christus verschrieben haben. Und darum zusammenkommen, um diese Verherrlichung Gottes unter sich zu feiern. Und das kann man auch mit einem Lied, ohne dass man mitsingt. Das geht. Weil man innerlich sich andockt an das Lied und es sozusagen mit dem Herzen unterschreibt. Es ist ein Vorrecht für uns, Gemeinde zu haben und Gemeinde zu erleben. Es ist ein Vorrecht für dich, heute Morgen hier zu sitzen. Ich habe diese Tage mal darüber nachgedacht, wie geht das eigentlich der verfolgten Gemeinde? Du hast vorhin auch für sie gebetet. Die verfolgte Gemeinde hat einen ganzjährigen Lockdown. Sie dürfen sich nicht treffen in der Öffentlichkeit. Sie müssen es in kleinen Kreisen tun, um nicht entdeckt zu werden. Aber sie leben das mit Überzeugung. Und ich finde es schon interessant, Berichte von der verfolgten Gemeinde auch immer wieder zu lesen, von der HMK, von der Hilfsaktion Märtyrerkirche oder auch von Open Doors oder anderen, zu sehen, mit welcher Hingabe sie oft an Gemeinde leben. Weil sie wissen, es liegt ein Geheimnis darin. Wenn wir als lebendige Steine sozusagen zusammenkommen, um unseren Herrn als den lebendigen Stein zu verehren. Also wir sind demnach von Gott zusammengestellt worden und wir gehören zusammen. Wir sind voneinander abhängig, weil Gott es so geplant hat. Nicht jeder von euch würde jetzt aufstehen und sagen, hey Jan, ich würde jetzt heute wahnsinnig gerne mal predigen. Kannst du dich mal hinsetzen, dann kann ich vielleicht das Ruder mal übernehmen. Vielleicht gibt es Einzelne unter euch, die das gerne tun würden, aber der Großteil wahrscheinlich eher nicht. Du hast vielleicht andere Gaben. Aber wenn du deine Lebendigkeit als Stein, eingebauter Stein in diesen Organismus der Gemeinde ernst nimmst, dann wirst du immer danach fragen, Gott, Gott, wo ist denn dann mein Platz in dieser Mauer, in diesem Bau der Gemeinde? Und was ist denn dein Wunsch für mein Leben? Wenn dir Gemeinde, Herr, so wichtig ist, wie kann ich dann mitbauen? Und übrigens, damit meint die Bibel natürlich nicht nur die Baptistengemeinden, sondern er meint jede andere Gemeinde auch. Und wie wesentlich ist das, wenn Gott sagt, ich sehe in Gemeinde etwas, was du vielleicht nicht immer siehst. Wie wichtig ist das, dass wir als Gemeinden unterschiedlicher Prägung uns gegenseitig achten. Wenn in den anderen Gemeinden auch Gläubige leben, dann haben wir sie zu respektieren. Wir können sehr unterschiedlich sein. Ich habe vor, ich glaube, etwa 2 Jahren in einer Pfingstgemeinde gepredigt in Friedrichshafen. Wir haben eine recht gute Beziehung so zueinander. Und der Lobpreis war sehr bewegt, ja. Und ich ging dann nach dem Gottesdienst so zur Band, stellte mich davor und schaute nochmal so auf die Gruppe. Dann kam jemand von den Hörern, der gehörte zur Gemeinde. Ja, hier geht ja schon etwas mehr die Post ab als bei euch, ne? Dann hat Gott mir wirklich einen Gedankenblitz gegeben und dann habe ich geantwortet, genau deswegen bin ich in der Baptistengemeinde. Ja, aber Respekt füreinander ist doch so wesentlich. Die Wertschätzung anderer Gemeinden, auch wenn wir nicht mit allem einverstanden sind, ist eine Grundlage für den Umgang miteinander. Wir sind von Gott zusammengestellt worden. Und jede seiner Gemeinde ist in Gottes Blick. Und ich denke, dass Gott auch eure Entwicklung hier vor Ort sieht. Er sieht euren Kurs, er sieht, was ihr tut, nach welchen Zielen ihr arbeitet. Er sieht euer Liedgut, das sich ja auch in den letzten 10 Jahren wahrscheinlich sehr verändert hat. Vielleicht für manche eine echte Freude, endlich ist auch das verändert. Und andere sagen, können wir nicht mal wieder das Ältere und das fehlt mir doch. Und Gemeinde ist in Bewegung und manche älteren Geschwister haben sicherlich auch ihre Schwierigkeiten mit der einen oder anderen Entwicklung. Aber Gemeinde ist immer auch auf dem Weg und ist immer auch auf dem Weg, nicht nur durch die Zeit, sondern auch durch die Generationen. Deswegen, nur eines bleibt immer gleich bei aller Veränderung in der Gemeinde. Ich selbst bin Gemeinde. Du bist Gemeinde. Die Gemeinde ist ein Geschenk für dich und du bist ein Geschenk für die Gemeinde. Und wenn du willst, dass deine Kinder ebenfalls die Gemeinde als ein Zuhause erleben, dann ist es wichtig, dass wir mit Gemeinde leben und dass unsere Kinder wissen, dass Gemeinde uns wichtig und wesentlich ist. Ich habe vor kurzem noch mit meiner Frau darüber gesprochen, dass ich mich sehr wundere, dass unsere 4 Kinder alle in der Gemeinde mitarbeiten. In unterschiedlichen Gemeinden, nicht nur in Baptistengemeinden. Es sind Pfingstgemeinden darunter, FWGs darunter und so weiter. Aber sie sind alle irgendwo verankert. Und dann sprachen wir darüber, was wohl der Grund dafür sein mag. Denn normalerweise haben Pastorenkinder es ja nicht so leicht, wirklich beheimatet zu sein. Und ich sage euch, wir haben einen wesentlichen Grund gefunden, abgesehen davon, dass uns Gemeinde wichtig war. Es hat in der Gemeinde, aus der wir kommen, wo wir 23 Jahre Dienst getan haben, es hat dort Menschen gegeben aus unterschiedlichen Generationen, die Ansprechpartner geworden sind für unsere Kinder. Hast du vielleicht diese Woche mal Zeit? Können wir mal ins Kino gehen miteinander? Sag mal, wie geht es dir eigentlich in der Schule gerade? Und das ging durch die Generationen. Das war nicht nur unter den jungen Leuten selbst, sondern ältere Geschwister, Brüder und Schwestern haben sich um sie gekümmert und haben dafür gesorgt, dass durch dieses Miteinander Gemeinde wirklich ein Zuhause für sie wurde. Bis dahin, ich erinnere mich an einen Bruder um die 80 Jahre, der sogar noch Auschwitz erlebt hat und zu unserer Gemeinde gehörte. Alle Kinder in der Gemeinde, die Kleinen besonders, wussten, dieser Opa hat Gummibärchen in seiner Tasche. Und nach dem Gottesdienst war er der Anlaufpunkt. Ja, glaubt ihr denn nicht auch, dass Gummibärchen ein Kit sein können für die Beziehung zur Gemeinde? Ich bin fest davon überzeugt. Er hat das mit solch einer Treue getan. Er war ein ganz stiller Mann, dessen Innenleben mir jahrelang völlig verborgen war, weil er so still war. Und als er starb, hat ein Bruder, der um die 60 war, diese Aufgabe übernommen. Er hat darin eine Herausforderung gesehen, das weiterzuführen. Ihr Lieben, das ist so profan, aber das ist Gemeinde auch. Ich sehe was, was du nicht siehst, sagt Gott, und lädt uns vielleicht gleichzeitig ein, hey, entdeck das immer wieder, welchen Wert ich der Gemeinde zugedacht habe. Und wenn du und ich Gemeinde sind, dann lass uns Jesus nachfolgen und immer wieder auch aus der Rolle des Konsumenten herauszukommen und Mitverantwortung zu tragen für die Gemeinde. Wer die Gemeinde lieb hat, der muss sich dafür nicht entschuldigen, hat ein bekannter Evangelist unseres Bundes einmal gesagt, Karl-Heinz Gromberg. Wer die Gemeinde lieb hat, braucht sich nicht dafür zu entschuldigen. Und er sagt dann aber weiter, wer sie nicht liebt, der hat Erklärungsbedarf vor dem lebendigen Gott. Da steckt wirklich Wahrheit drin. Es ist ein Vorrecht, zur Gemeinde zu gehören. Und deswegen gibt es auch keinen unbeteiligten Gaststatus. Entweder bin ich einer der lebendigen Steine oder ich bin es nicht. Die Gemeinde ist der Ort, an dem sich Jesus Christus offenbart. Das ist der zweite Punkt, lieber Josef. Die Gemeinde ist der Ort, an dem sich Jesus Christus offenbart. John Ortberg, und du kannst die nächste Folie schon nehmen, ein amerikanischer Pastor und Redner auf vielen Konferenzen, er hat es auf den Punkt gebracht. Er hat einmal gesagt, wenn du nicht mehr gerne zum Gottesdienst gehst, dann lass es. Dann gehe so lange nicht mehr hin, bis dir etwas fehlt. Der Satz hat mich sehr berührt. Da habe ich lange drüber nachdenken müssen. Ich schätze aber dieses Wort. Seitdem ich Pastor bin, habe ich eine große Leidenschaft für Gemeinde. Sie war und sie ist schon von Kind auf mein Zuhause gewesen. Auch als ich noch bis in das Alter von 20 Jahren zur reformierten Landeskirche gehörte. Gemeinde war immer mein Zuhause. Ich habe sie immer als Geschenk Gottes empfunden. Und manchmal gab es auch Tage, da habe ich mir gewünscht, dass Gott mir etwas anderes schenkt als Gemeinde. Das hat es auch gegeben, natürlich. Aber Gemeinde ist eine Herausforderung. Man liebt sie und man erleidet sie und beides hat seinen Platz. Aber meine Liebe zur Gemeinde hat es bei allen Bedenken nie zerstört. Ist immer geblieben. Und ich glaube, dass erst der Himmel die absolut himmlische Seite der Gemeinde zeigen wird. Aber eben diese himmlische Seite ist es, die mich auch fasziniert. Wenn du nicht mehr gerne zum Gottesdienst gehst, dann lass es. Dann gehe so lange nicht mehr hin, bis dir etwas fehlt. Und ich frage euch, was könnte uns denn fehlen, wenn es Gemeinde nicht gäbe? Wäre das nicht eine fantastische Erholungszeit, sonntags nicht mehr aufstehen zu müssen? Wie all die anderen auch liegen bleiben zu dürfen? Wäre das nicht wohltuend, sich für eine geraume Zeit aus den vielen Diskussionen in der Gemeinde mal ganz zu verabschieden und die Gemeinde einfach machen lassen? Die eigenen Verpflichtungen zurücknehmen, das eigene Engagement zurückzufahren? Ich sage euch ganz offen, ich kenne solche Leute. Ich kenne Leute, die sagen, also wenn das hier nicht so läuft, wie ich das hier machen möchte, dann quittiere ich meinen Dienst. Und ich sage ihnen dann manchmal, das kannst du Gott erzählen, aber nicht mir. Und ich bin mal gespannt, was Gott dir antwortet. Und man könnte so viele Themen nennen, wo uns das Thema Gemeinde Sorgen macht. Aber ich werde das nicht tun, für einen einzigen Kerngedanken. Wenn Gemeinde der Ort ist, an dem sich Jesus Christus offenbart, dann müssen wir auf dieses Wort achten im Matthäusevangelium. Wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, dann bin ich mitten unter ihnen. Das heißt also, wir sind heute 3, 6, also wir sind so knapp 12, 13 plus 1. Und dieses Plus macht es aus. Dieses Plus ist sozusagen die Wertschätzung unserer Versammlung. Er als der lebendige Stein ist unter denen, die lebendige Steine sind. Und das bleibt. Und lasst mich das nochmal vielleicht auf den Punkt bringen. Der Gottesdienst ist deswegen aber nicht die wichtigste Veranstaltung der Gemeinde. Das ist jetzt ein wenig gewagt, was ich sage, aber ich tue das sehr bewusst. Ich möchte das beschreiben. Die Woche hat 168 Stunden. Könnt ihr mal nachrechnen. Das sind 10.080 Minuten. Der Gottesdienst dauert 90 Minuten. Das entspricht nicht mal 1% der Wochenzeit. Und das soll die wichtigste Veranstaltung sein? Im Gemeindeleben, glaube ich, sind die Momente von Bedeutung, die uns die Nähe Gottes erkennen lassen. Heilige Augenblicke, in denen wir spüren, ja, hier ist Gott. Ich empfinde etwas von seiner Gegenwart. Das sind die Augenblicke vielleicht eines persönlichen Gespräches, wo du plötzlich den Eindruck hast, Gott redet mit dir. Oder ich denke an die beiden Jünger, die nach der Kreuzigung unterwegs waren und plötzlich kommt eine dritte Person dazu und fragt sie aus, was in seinem Jerusalem passiert mit Kreuzigung und so. Und sie sagen, du weißt das nicht. Und Jesus erzählt diesen beiden Jüngern etwas über das Alte Testament und was die Worte im Alten Testament schon über Jesus sagen, über den Messias und so weiter. Und plötzlich entdecken sie, es ist der Herr am Brotbrechen. Dann haben sie ihn erkannt. Und sie sagen, hat nicht unser Herz gebrannt? Das sind die Spitzenevents im Gemeindeleben, ihr Lieben. Es ist das Abendmahl, das uns auf unglaubliche Weise bezeugt, dass unser Herr uns die Gewissheit der Vergebung schenkt. Oder es sind Momente in deinem Hauskreis, wenn jemand den anderen eine Not mitteilt und plötzlich beten alle für diese Person, dass Gott sich ihr zuwendet und es ist ein heiliger Moment. Oder es ist der Augenblick am Morgen oder am Abend, in dem du mit deinem Partner für deine Kinder betest, für ihren Weg und du sie Gott anbefehlen kannst. Es ist die Zeit der Bibellese, allein oder vielleicht in der Bibelstunde, die plötzlich zur Begegnung mit den Gedanken Gottes wird und dich ganz unverhofft wirklich stärkt. Es ist der Moment in der Bibellese, der dich innehalten lässt, weil du spürst, hier redet mein Gott mit mir. Und ich würde euch gerne noch viele weitere Momente beschreiben, aber die Zeit reicht dafür nicht. Alles das, ihr Lieben, ist Gemeinde. Und der Gottesdienst ist ein Baustein im Leben der Gemeinde, aber nicht der Baustein. Der Baustein ist es erst da, wo die lebendigen Steine von dem lebendigen Stein von Jesus Christus beansprucht und geliebt und gesegnet werden. Es ist also Jesus in unserer Mitte, der den Unterschied macht. Es ist die unverzichtbare Begegnung mit Gott. Und darum lasst uns in unseren Gesprächen über Gemeinde nicht nur die Unvollkommenheiten austauschen, sondern das, was Gott über die Gemeinde sagt. Und vielleicht kannst du in den nächsten Tagen oder in dieser Woche mal so einige Momente dem auf die Spur kommen, wenn Gott sagt, ich sehe was, was du nicht siehst, und du ihn bittest, dass er sich dir offenbart oder dass er offenbart, was in der Gemeinde das Wesentliche ist. Er liebt es, sich auch durch dich seiner Gemeinde zu offenbaren und auch durch dich seine Gemeinde zu bauen. David Platt, ein bekannter Autor aus den USA, er hat ein Buch geschrieben, das heißt Ohne Kompromisse. Wenn man mal etwas intensivere Kost braucht, aber sehr herausfordernd, dann ist das ein sehr empfehlenswertes Buch, kostet nur 5 Euro. Keine Kompromisse. Und er sagt in dem Buch Folgendes, ich habe es auch auf einer Folie, wenn Menschen nicht sehen können, was Gott tut, stolpern sie nur herum. Aber wenn sie darauf achten, was er offenbart, sind sie überaus gesegnet. Der Plan Christi hängt nicht davon ab, die richtigen Programme zu haben und die passenden Profis anzustellen, sondern der Plan Christi hängt davon ab, dass wir richtige Leute sind, also zurechtgebrachte, von Gott zurechtgebrachte Leute sind. Und Menschen zu einer Gemeinschaft aufbauen, die merkt, dass wir alle befähigt und ausgerüstet sind, den Plan Gottes in unserem Leben auszuführen. Und darum geht es, liebe Gemeinde hier in Überlingen. 13 plus 1. Und das ist eine unglaubliche Wertschätzung für eure Gemeinde. Und dann noch ein drittes. Ich wiederhole noch einmal. Das erste war, die Gemeinde ist der Ort, den Gott für dich geschaffen hat. Das zweite, die Gemeinde ist der Ort, an dem sich Jesus Christus offenbart. Und das dritte ist, Gemeinde ist der Ort, an dem wir einander dienen lernen. Und dazu aus Hebräer 10, die Verse 24 und 25. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Ich lese diesen Satz, diesen gewichtigen Satz noch einmal. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es so wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Und das umso mehr, als, wie ihr feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Und damit sagt der Hebräerbrief, dass die Gemeinde dir hilft, dich vorzubereiten auf die Wiederkunft Jesu. Ohne Gemeinde bist du wie ein Kind ohne Familie, wie ein Lamm ohne Herde, wie ein Organ ohne Körper. Wir sind füreinander verantwortlich und das ist ein großartiges Geschenk, dass jeder in seiner Begabung das miterleben darf. Ich möchte euch von einer Frau zum Schluss erzählen, die dieses Beispiel hat mich sehr beeindruckt. Ich habe von einer Verkäuferin gelesen, die jeden Tag an der Kasse sitzt, meinetwegen beim Marktkauf, beim Kaufland oder was immer ihr habt. Ihr könnt euch das gut vorstellen. Ihr Einflussbereich war damit eigentlich nur so 1 bis 2 Quadratmeter. Mehr ist das ja nicht. Ja? Und vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, dass es gibt ja wirklich nette Verkäuferinnen, ne? Auch an den Kassen. die gehen echt auf dich ein. Ja? Die begrüßen dich. Und so war das hier auch. Obwohl sie ihre ganze Arbeitszeit immer nur auf diesen 1 bis 2 Quadratmetern verbracht hat, hat sie diesen Wirkungsbereich ganz engagiert genutzt und fröhlich. Weil sie schon länger in dem Supermarkt arbeitete, kannte sie viele Kunden mit Namen. Und so sprach sie die Menschen oft mit ihrem Namen an, wenn sie an die Kasse kamen. Und sie erkundigte sich nach den Familien und merkte sich das auch. Und nächstes Mal, wenn sie kamen, fragten sie, wie geht's denn dem Heinz jetzt? Der war doch im Krankenhaus. Und sie kam ins Gespräch und immer am Schluss sagte sie, ich werde für ihre Familie beten. Das Ganze führte in diesem Supermarkt zu den Problemen. Es gab 5 Kassen, aber alle Leute wollten gerne bei dieser Kassiererin vorbei. Weil sie wussten, hier kann ich das Neueste abgeben, hier kann ich mit ihr reden. Und sie hat diese 1 bis 2 Quadratmeter genutzt, um der Liebe Gottes ein Gesicht zu geben. Fantastisch. Das hat Stärke. Und das hat etwas, was ich Ermutigung nennen würde. Die Menschen spürten wirklich an ihrem Umgang mit ihnen, was sie sonst nicht kannten. Und sie nahmen wahr, das hat mit ihrem Glauben zu tun. Als sie eines Tages unerwartet starb, kamen viele Kunden zu ihrer Beerdigung, um ihr in Dankbarkeit die letzte Ehre zu erweisen. Ja, es ist tatsächlich so, die Liebe Gottes verändert uns. Und ich mache euch Mut, immer wieder euch auf diese Liebe Gottes, die uns verändert, einzulassen. Lebendig zu bleiben, in eurem Glauben, in eurer Beziehung zu Jesus Christus. Er ist der lebendige Stein, auf den wir fokussiert leben können. Und dann wird unsere Welt gesegnet sein, auch in diesen wirklich merkwürdigen Zeiten, in denen wir leben. Wir brauchen manchmal als Christen, so hat es, ich glaube, es war Stefan Vatter, ein Kollege, mal ausgedrückt, wir brauchen eine Art Klimawandel der Herzen. Ein Klimawandel der Herzen. Und möge Gott euch das schenken, dass es euch gelingt, auch im kleinen Kreis dieser Gemeinde, die Liebe Gottes wirklich zu leben und ihr ein Gesicht zu geben. Lasst uns beten und aufstehen dazu. Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen, dass du Gemeinde geschaffen hast als ein Organismus, der in dieser Welt eine große Bedeutung hat und der wirklich systemrelevant ist und in deinen Augen wertgeschätzt. Herr, wir danken dir für Gemeinde, wo wir sie segensreich für unser Leben erfahren haben. Wir danken dir für Menschen, die uns nahe sind in der Gemeinde. Wir danken dir, Herr, für Fehler, aus denen wir lernen konnten. Entscheidungen, die wir vielleicht revidieren mussten, weil wir erkannt haben, dass sie nicht gut waren. Und doch ging der Weg der Gemeinde weiter. Danke dafür, Herr. Danke, dass du auch uns begegnen willst in deiner Lebendigkeit, Herr. Und wir möchten es dir sagen heute Morgen, wir wollen etwas sein zur Verherrlichung deines Namens. Und dazu schenke uns immer wieder neue Inspiration und Kraft. Augen, die diese Welt sehen in ihrer Verlorenheit, in ihrer Suche nach dem Sinn des Lebens, nach dem Himmel, in dem endlich Friede ist. Herr, wir bitten dich, dass dein Evangelium wirklich in unseren Herzen ist und wir miteinander diese Liebe, die du den Menschen schenkst, ausmalen und leben, weil wir Gemeinde sind. Und so bitten wir dich, Herr, dass du uns auch segnest durch die Zeichen von Brot und Traubensaft oder Wein. Wir bitten dich, Herr, dass es uns immer wieder erfasst. Du hast uns vergeben. Und wir dürfen als Menschen in dieser Welt leben, denen Vergebung widerfahren ist und die ein Zuhause haben in deiner Gemeinde. Und darum preisen wir dich, Herr. Das wollen wir auch heute beim Abendmahl miteinander feiern als Gemeinschaft. Und dazu segne uns, Herr. Amen. Setzt euch bitte noch einmal. Ich möchte euch aus dem Epheserbrief als Einleitung zum Abendmahl gerne einige Verse lesen. Da schreibt Paulus Folgendes: Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Wir sind wieder im Thema. Ja? Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Vers 8. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Das ist das, worum es beim Abendmahl geht. Ja? Wir feiern im Grunde genommen die Gnade Gottes in unserem Leben. Wir feiern es, dass wir diese Gewissheit in uns tragen, da hat sich etwas Grundlegendes in unserem Leben verändert. Wenn die Bibel davon spricht, dass wir tot waren in unseren Sünden, meint sie eigentlich etwas ganz Einfaches. Ihr seid getrennt gewesen von Gott. Ihr hattet keine Gemeinschaft mit ihm. Es war keine Verbindung da. Und dann hat Jesus Christus durch sein Kreuz eine Verbindung geschaffen. Und jeder, der das annimmt, was Jesus Christus als Verbindung zwischen Gott und uns wieder möglich macht, der kann in dieser Gewissheit leben. Und darum ist das Abendmahl eigentlich eine Feier, in der wir wirklich diese Gewissheit auch feiern dürfen. Uns ist vergeben, wir sind nicht mehr tot in unseren Sünden, sondern lebendig gemacht durch das, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Paulus sagt hier, er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Und so wollen wir das Abendmahl miteinander teilen. Ich lese uns die Einsetzungsworte aus 1. Korinther 11. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Soweit dieser Text. Und Miriam wird die Austeilung vornehmen. Vielleicht betest du dann noch vorher mit uns. Ja. Ja, damit sind wir fast am Ende des Gottesdienstes angekommen. Und ich würde gerne noch mit euch gemeinsam das Unser Vater beten. Und dann stelle ich uns unter den Segen Gottes. Und dann schließt du den Gottesdienst ab. Lass uns aufstehen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Vater, so wollen wir dich bitten an diesem Morgen für unsere Regierung in unserem Land, dass du sie segnest mit Besonnenheit und auch mit empfangsbereiten Herzen, dass sie weise Entscheidungen treffen. Und wir beten, Herr, dass du unsere Regierung schützt und alle, die in Verantwortung sind, auch hier im Landkreis oder auch in der Stadt, dass sie gesegnet sind, Herr, durch dich. Das bitten wir. Und so stellen wir uns auch unter den Segen, den du für uns hast, Herr. Herr, segne uns und behüte uns. Lass du leuchten dein Angesicht über uns und sei du uns gnädig. Und wende uns dein Angesicht zu, Herr, und gib uns deinen Frieden. Amen.